Die Geschichte mit dem Manna, was wir gelesen haben. Geschichte vom Volk Israel, das von Gott durch Mose und seinem Bruder Aaron aus der ägyptischen Sklaverei geführt wurde. Schwäbisch gesagt geht es ums Brudler und Meckern. Ich denke, sind fast alle verstanden wahrscheinlich. Es geht um Zufriedenheit. Und auf das, was wir brauchen, dass wir das von Gott auch bekommen. Und es geht um unsere Dankbarkeit. Doch die biblische Erzählung, die wir gerade gelesen haben, die bleibt nicht oberflächlich bei Meckern stehen, sondern setzt tiefer an. Das sind zuerst mal die Meckerer. Was hat das Volk Israel nicht alles erlebt? Und wir haben es gelesen, 15 Tage, glaube ich, war es, wenige Wochen lagen die gewaltigen Ereignisse zurück, wo Gott sie in jener Nacht mit seiner starken Hand aus der Hand der Ägypter aus der Sklaverei befreit hat. Und Gott hat Ägypten mit schweren Plagen gerichtet und sein Volk befreit. Und dann war der Durchzug durch das Schilfmeer. Die Wassermassen sind zurückgewichen und die Menschenmassen sind ungehindert, unbeschadet durchs trockene Meer konnten sie ziehen. Und die Feinde, die sie verfolgten, die kamen alle um. Und dann gab es weitere Wunder am Anfang der Wüstenwanderung. Bei Mara Wasser, ungenießbares Wasser wurde Trinkwasser. Und auch in Elim, da hat Gott sein Volk in der Oase verwöhnt mit Palmen und Wasserquellen. Aber kaum hatten sie Elim verlassen, da ging schon los. Ein paar Tage Wüste und die ersten Meckerer, die waren zu hören. Zunächst natürlich nur Einzelne. Es fängt immer irgendwo klein an. Die haben alle schlecht geredet und madig gemacht. Aber mit der Zeit wurden es mehr, weil Meckern eben ansteckt. Und wie eine Seuche hat sich das Murren ausgebreitet und das ganze Volk verseucht. Und wir müssen wissen, mein Meckern ist ansteckend. Und ich murre nie für mich allein. Andere stellen sich auf meine Einstellung ein. Und da heißt es eben in Vers 2, und es murrte die ganze Gemeinde, hunderttausende Leute, der Israeliten wie der Mose und Aaron in der Wüste. Zunächst hat sich das Murren gegen Mose und Aaron gerichtet, die weltlichen und die geistigen Führer des Volkes, aber eben nur vordergründig. Und im Grunde hat sich das Murren gegen Gott gerichtet. Ständiges Murren ist nichts anderes als Majestätsbeleidigung Gottes. Er hat ihnen doch so viel Gutes getan. Er hat schon so viele Wunder an ihnen getan. Und er war es, der sie bisher hergeführt hatte. Murren vergiftet nicht nur die eigene Seele und die Beziehung zu anderen Menschen, sondern es vergiftet vor allem unsere Gottesbeziehung. Und worin hat sich dieses Knurren und Murren geäußert? Wir lesen da, und sie sprachen, wollte Gott, wir wären in Ägypten gestorben durch des Herrn Hand, als wir bei den Fleischtöpfen saßen, hatten Brot die Fülle zu essen. Denn ihr habt uns dazu herausgeführt in diese Wüste, dass ihr diese ganze Gemeinde an Hunger sterben lasst. Sie haben alles missachtet, was Gott bisher an ihnen getan hat. Und sie haben sein wunderbares Handeln mit einem Satz durchgestrichen. Sie haben das Leben, das ihnen geschenkte Leben in der Freiheit, missachtet und demgegenüber den Tod in der Sklaverei für Erlösung gehalten. Das Murren der Leute hat sich in einer völlig verzerrten Wahrnehmung geäußert. Und sie haben sich an die Fleischtöpfe Ägyptens erinnert und sie haben von dieser Zeit, wo sie Brot zu essen hatten, geschwärmt. Sie haben völlig vergessen, was Sklaverei für sie bedeutet hatte. Harte körperliche Arbeit. Sie wurden geschlagen. Sie hatten körperlichen Druck. In manchen Erlebnisparks, da gibt es auch so ein Spiegelkabinett. Und da steht man von verschiedenen Spiegeln und sehen auf einmal alles ganz verzerrt. Der Bauch wird ganz dick oder ganz dünn. Die Beine, die werden ganz kurz oder ganz lang. Und der Kopf wird am Ende ganz schief. Aber so eine verdrehte Optik, die gibt es leider nicht nur im Spiegelkabinett, sondern auch im wirklichen Leben. Wir werden nostalgisch und vergleichen mit der guten alten Zeit, in der alles besser war. Die Gegenwart scheint verzerrt, verschoben und verschwoben. Und wir vergrößern und wir verkleinern und wir verdrängen und wir verengen und wir leben in unserer eigenen Welt, in unserem Spiegelkabinett, das wir zusammengebaut haben. Weil der augenblickliche Erfolg ausbleibt und es jetzt gerade nichts zum Essen gibt, ist auf einmal nichts mehr richtig und es stimmt überhaupt nichts mehr. Geht es euch auch so, dass man, wenn man in Not ist, auf einmal alles ganz, ganz schlimm erachtet? Vorher haben sie Mose und Aaron für alles verantwortlich gemacht. Begeistert sind sie unter ihrer Leitung nach Ägypten ausgezogen. Und nun unterstellen sie ihnen sogar, dass sie das Volk schon immer und ganz bewusst in die Irre geführt haben. Und wir sehen demgegenüber den Geber. Der Vater, er steht vor uns. Und alle Achtung, wie Gott hier reagiert. Er reagiert nicht verbittert oder beleidigt und er begegnet seinem Volk nicht mit heftigen Vorwürfen. Er reagiert voller Verständnis. Er sieht unsere Vertrauensüberforderung. Und er sieht unser Misstrauenspotenzial und er sagt, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen. So ist Gott. Er ist ein Geber aller Gaben. Er ist voller Liebe und voller Barmherzigkeit und er sagt nur, es sollen Ströme der Liebe regnen über die Menschen und er sagt, ich will. Ich fand es gut, dass Markus vorhin auch den Regen erwähnt hat. Auch der gehört dazu. Die einen meckern, weil es regnet im Urlaub und die anderen freuen sich, weil die Frucht wächst. Gott gibt. So ist Gott voller Liebe und Barmherzigkeit. Und er sagt nur, es sollen Ströme der Liebe regnen über die Menschen. Und er sagt, ich will. Es ist sein Wille, dies zu tun. Und er lässt sich nicht abbringen. Und dieses Ich will hat Jesus, seinen Sohn, am Kreuz festgenagelt. Gott macht uns nicht den Mund wässrig und lässt uns danach leer ausgehen. Und er füttert uns auch nicht häppchenweise mit Tee, mit Löffelchen ab. Er gibt viel und er gibt reichlich. Und es regnet dieses Brot vom Himmel. Und es schneit Wachteln auf die Erde. Ich habe gelesen, dass Wachteln durch den Sinai ihr Durchzugsgebiet haben und dass da ganze Schwärme durchziehen. Und Gott hat es irgendwie gemacht, dass die da zu dem Zeitpunkt da waren und eben essbar waren. Es fließen Wasserströme in der Wüste. Haben wir so ein Bild von Gott? Wasserströme in der Wüste? Und kannst du dieses Bild von Gott auch noch bewahren, wenn es dir schlecht geht, wenn du durch die Wüste gehen musst und wenn der Magen knurrt und dich der Durst quält? Das Loben ist deine Antwort an den Geber aller Gaben. Und wenn wir preisen, anbeten, kommt er mit seinen Möglichkeiten wieder in unseren Blick. Unser Vertrauen wächst und unseren Meckern verstummt. Und nach dem Geber sehen wir die Gabe. Und es heißt in Vers 13, und am Abend kamen Wachteln herauf und bedeckten das Lager. Und am Morgen lag Tau rings um das Lager. Und als der Tau weg war, siehe, da lag es in der Wüste rund und klein, wie reif auf der Erde. Wir sehen das Brot vom Himmel. Und Gott versorgt sein Volk jeden Tag mit Manna. Und jeder bekommt so viel, dass er satt wird. Ich denke, es wurde oft versucht zu erklären, was Manna ist. Ich bin mir nicht sicher, ob man richtig weiß, was es ist. Manche denken, es war so eine Blattlaus, die Tamariskenbäume ansticht und ein weißer Saft wird ausgesondert, den man dann essen kann. Aber ich denke, auch da stoßt man wahrscheinlich an seine Grenzen. Und es ist auch unmöglich zu erklären, wie ein Volk 40 Jahre lang so ernährt werden kann. Ein Volk von 100.000 Millionen von Leuten. Es bleibt ein Wunder. Und die Israeliten, als sie das sehen, sagen sie Manna. Und das heißt ganz einfach, was ist denn das? Was ist das? Manna. Sie kannten es nicht. Und dieses Manna bedeutet für uns auch noch etwas anderes. Jesus nimmt diese Bedeutung des Mannas auf. Und wir sehen das an verschiedenen Stellen, auch im Psalm, sehen wir auch in der Offenbarung, sehen wir, wie dieses Manna Bedeutung hat für Jesus, für die Gemeinde. Weil Jesus sagt in Johannes 6, Vers 35, ich bin das Brot des Lebens. Und wer mir zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Und Jesus ist dieses Himmelsbrot. Jesus ist Manna. Und ohne dieses Brot bin ich verloren. Und wir leben nicht allein von dem, was wir kaufen können und was die Welt zu bieten hat. Von diesen Dingen wird unsere Seele nicht satt. Und wir brauchen ein anderes Lebensmittel. Und wir brauchen Jesus zu unserem Leben. Und die Gabe Jesu, das Geschenk Jesu, dürfen wir dankend annehmen. Und dann darf ich Sammler sein. Gott hat sein Volk versorgt, aber jeder muss für sich sammeln. Abends dürfen sie die Wachteln einsammeln, die sich überall auf dem Boden niedergelassen haben. Und jeden Morgen dürfen sie das Manna aufsammeln, das Gott über Nacht regnen ließ. Am Tag, und das ist das Interessante, schmilzt das Manna in der Sonne. Am Tag, wenn man es am Morgen versäumt hat, Manna zu sammeln, gab es am Tag nichts mehr. Es war weg oder ist geschmolzen. Und die Israeliten haben auch die Erfahrung gemacht, dass sie nicht auf Vorrat sammeln konnten. Gott hat gesagt, so viel jeder braucht. Sammle, so viel du brauchst. Hatten sie zu viel, ist es tatsächlich verdorben. Es hat immer nur für einen Tag gereicht. Und ich denke, das ist eine wunderbare Aussage für uns. Ich muss und darf jeden Morgen und jeden Tag neu zu meinem Herrn kommen und die Manna-Zuteilung des jeweiligen Tages in Anspruch nehmen. Ich möchte in der Stille morgens die Gedanken sammeln, die ich brauche, um mir seiner Gnade genügen zu lassen. So viel ich brauche. So viel Gott mir in seiner Gnade gibt. Ich mache mir bewusst, dass der Mensch nicht vom Brot oder vom Brötchen allein lebt, sondern von dem, was Gott ihm zuspricht. Und wir brauchen diesen göttlichen Zuspruch und die Ermutigung, um unseren Alltag zu bewältigen. Vielleicht müssen wir uns auch von ihm mal zurechtweisen lassen, damit Gott wieder zu seinem Recht kommt. Und Dietrich Bonhoeffer hat mal gesagt, ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selber, sondern auf ihn allein verlassen. Gott gibt so viel ich brauche. Ich möchte kein Meckerer sein. Ich möchte den Geber sehen und ich möchte die Gaben annehmen. Ich möchte Sammler sein. Ich möchte dankbar sein und ich möchte mir an Gottes Gnade genügen lassen. Er gibt mir. Und wir dürfen heute eine wunderbare Garteneinweihung feiern und viele von euch haben sehr, sehr tatkräftig mitgeholfen. Sei es, um jeden Samstag hier zu sein, teilweise hier zu arbeiten unter der Woche, wo kein Mensch da war, Essen zu bringen, aber auch unten die Räume zu streichen oder oben die Wohnung auszubauen oder zu renovieren. Viele, viele von euch haben sich investiert. Das macht uns dankbar. Und das macht uns dankbar, weil wir wissen, dass es letztendlich mit Gottes Kraft und Gottes Hilfe war. Und es macht uns demütig Gott gegenüber von ganzem Herzen und euch gegenüber, die ihr mitgeholfen habt und in vielen Funktionen in der Gemeinde mitarbeitet. Auch letzte Woche, wieder Putzwoche, wo Leute von euch mitgeholfen haben. Und ich denke, es gibt in unseren Augen immer vielleicht ein besser, ein schneller und ein schöner. Aber wir wollen nicht bewusst so denken, sondern wir wollen dankbar sein und dankbar darin leben, so viel Gott uns gibt. Amen. Ich bete noch mit uns. Danke, Herr, für das Manna. Danke, Herr, für das, was wir täglich von dir bekommen, dass wir zum Leben haben, dass du uns versorgst, dass du uns im Überfluss gibst. Danke, Herr, dafür, dass alles von dir kommt. Danke, Herr, dafür, für jeden, der sich einbringt. Danke für jeden, der in deiner Gnade steht und an deinem Reich mitbaut und mithilft. Danke, Herr, dafür, dass du gnädig bist, dafür, dass du uns nicht verhungern lässt, sondern dass du jeden Tag uns neu versorgst. Danke, Herr, dass wir deiner Gnade stehen. Dir, Herr, sei Lob und Preis und danke für deinen Sohn, für Jesus Christus, unseren Herrn, dafür, dass er für uns ans Kreuz ging. Danke, Herr, dass wir mit dir leben dürfen. Amen.